Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sterne-Restaurant, ich klingel überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge à la carte. Wir sind heute im House of Small Wonders in Berlin-Mitte. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe für uns heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht und zwar das Thema Longevity. Für mich ein Thema, da kann man sich ja schnell mal verlieren. Ne? Geht man jetzt täglich Eisbaden? Macht man seine 10.000 Schritte? Hat man einen Tracker? Hat man einen Aura-Ring? Darf man überhaupt noch ausgehen? Darf man noch Alkohol trinken? Was darf man nicht? Das verrät uns heute Nils Behrens. Hallo und herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du heute da bist. Ich habe, für alle, die zuschauen, ich habe gerade eine Weinflasche in der Hand, weil ich habe direkt einen, wie spreche ich es jetzt korrekt aus?
Longevino.
Longevino, okay. Ich habe ein Longevino geschenkt bekommen und den trinken wir jetzt zusammen, weil da drauf steht Let's Drink Together.
Let's Drink Together. Ist doch ein guter Start, oder?
Das ist ein super guter Start. Vor allem, weil wir ja sowieso immer mit einem Aperitif starten. Mit einem Aperitivo. Das ist manchmal, vorhin hatten wir, oder beziehungsweise manchmal haben wir so Cola Zero, manchmal haben wir Alkohol. Oh, ich habe mir jetzt als, das geht ja gar nicht, ich mache das jetzt mal so.
Es geht alles, du bist ja sozusagen, ist ja dein Geschenk, muss man ja fairerweise sagen.
Und ja, das gieße ich mir auch einfach mal direkt ein.
Ich habe ihn leider nicht gekühlt, deswegen wir müssen einen Augenblick mit den Eiswürfeln warten, bevor wir, glaube ich, richtig anstoßen, aber dann können wir gleich loslegen.
Ja, ich habe, das hat ja auch Zeit. Dann können wir erstmal mit dir anfangen. Trinkst du, der ist ja jetzt alkoholfrei, ne?
Genau.
Hast du in deinem Leben Alkohol getrunken, eine Zeit lang?
Ja.
Wann hast du damit
aufgehört? Ich bin auf dem Land groß geworden, wir hatten ja nichts und von daher, also die alle Gerüchte über die trinkfeste Jugend sind richtig.
Ja, auf dem Land wird ja auch nicht getrunken, da wird gesoffen.
Genau.
Ne?
Ja.
Ja. Und wann hat das, trinkst du jetzt noch Alkohol?
Ja.
Ja?
Aber nicht mehr, also da sind die Leute immer so ein bisschen geschockt, wenn ich das sage. Mhm. Trinke eher dann so, wenn schon, denn schon. Mhm. Soll einfach heißen, dass ich dieses eine Glas irgendwie so gar nicht mehr mache. Mhm. So, das heißt also, wenn ich irgendwo bin und dann gibt es da irgendwie so ein Glas Sekt, ein Glas Wein, ein Glas dies, irgendwie sowas so, das mache ich nicht, weil dann das letztendlich, man muss ja immer sehen, es ist ein Zellgift und am Ende habe ich ja dann nur eine Vergiftung und keinen wirklichen Benefit davon. Mhm. Jetzt sage ich mal so. Weil mir schmecken tatsächlich jetzt so ein alkoholfreies Bier, gerade für die neueren Sorten, schmecken fast genauso gut wie ein normales Bier. Mhm. So, und dann trinke ich lieber ein alkoholfreies Bier. Mhm. Und wenn ich sage, wenn schon, denn schon, ist es dann eher, dass es einen Anlass gibt, wo ich dann wirklich was zu feiern habe, mit Freunden zusammenkomme oder sonst was so. Und dann trinke ich eher 3, 4 Bier, was immer. Aber ich finde, wenn, dann muss es sich auch schon lohnen.
Würdest du dann auch sagen, wahrscheinlich ist das besser für den Körper, in welcher Form auch immer man besser als richtiges Wort nehmen kann, aber als eine Regelmäßigkeit bei Alkohol zu haben?
Also ich glaube, dass jede Menge Alkohol so oder so schlecht ist und dass sie mit der, umso mehr es ist sozusagen, umso schlechter das Einzige, was man eben halt hat, hat man eben halt nicht so einen Gewöhnungseffekt. Mhm. So, das heißt also, dass die Gefahr des Alkoholismus sozusagen ist deutlich geringer. Die habe ich sowieso nicht sonderlich. Also ich bin nicht so ein typischer Suchtmensch. Mhm. Von daher weiß ich, dass das für mich jetzt nicht so eine große Gefahr ist. Wobei, ich muss gleich einschränken, ich bin doch ein typischer Suchtmensch, was das Thema Zucker betrifft.
Ah, ja.
Also bei mir ist zum Beispiel Zucker ganz oder gar nicht so und deswegen bin ich halt auf gar nicht.
Ah, okay. Das heißt, wenn du, also das heißt, kein Zucker bei dir heißt kein Industriezucker?
Das heißt nur Sweets. Also bei mir heißt das jetzt nicht so, dass ich jetzt auf jedes Gericht irgendwie, keine Ahnung, das hat man ja immer beim Asiaten, dass es dann eine Teriyaki-Soße gibt oder sowas, da weiß man auch, dass da 300 Gramm Zucker drin sind. Aber das mache ich jetzt nicht. Für mich ist wirklich dieses typische Sweets so. Also heißt irgendwie Schokolade, Gummibärchen.
Käsekuchen.
Ich finde, Desserts ist tatsächlich für mich auch wieder eine Ausnahme.
Ja.
Weil ich finde, Desserts ist nicht so, bei mir wird eben halt bei diesen typischen Süßigkeiten so ein Motor gestartet. So. Und den möchte ich nicht. So.
Das
und wenn ich jetzt so ein Dessert habe, was man sich im Zweifelsfall meistens auch teilt, dann ist das ja irgendwann weg. Ich fange dann ja nicht an und sage so, jetzt nochmal 8.
Ja.
So.
Ja, verstehe ich. Das ist auch ein anderes Feeling, weil man ja zusammen meistens in einem anderen Setting sitzt. Wenn man ein Dessert, wer macht sich zu Hause ein Dessert? Das ist schon eher seltener. Oder
total.
Wenn man mit Freunden oder Familie oder so wirklich was richtig Besonderes kocht, dann hat man ja meistens ein Dessert. Aber ich verstehe den Gedanken, dass du meinst, auch so eine Tüte Gummibärchen zu Hause.
Die kann schon auch schnell mal schnell leer werden.
Aber
so.
Ganz schnell,
und ich finde aber auch zum Beispiel, weil du sagst, man macht sich kein Dessert. Also für mich ist der Endgegner zum Beispiel auch sowas wie Häagen-Dazs-Eis. Also, das ist so für mich.
Ben & Jerry's auch.
Ja, genau. Also so ein Topf da zu haben. So. Und dann denkst du immer so, ey, der reicht ja ganz lang. So, ja. Nein, tut er nicht.
Ja.
So, und deswegen sowas kaufe ich einfach gar nicht
ja.
mehr.
Ja, ich auch nicht.
So, das, weil ich weiß einfach, dass ich es zu gut finde.
Ja, das ist gut. Du bist Longevity-Experte. Jetzt habe ich den Eindruck von dir nach den ersten 2 Minuten, du bist aber so ein bisschen entspannterer.
Total.
So ein, auch als du gerade meintest mit so kein Zucker, da gibt es ja auch viele, gerade auf Social Media und in der Bubble, in der ich mich manchmal bewege, beziehungsweise der Algorithmus, der mir manchmal ausgespielt wird, ist ja schon so sehr, sehr perfektionistisch und genug Proteine pro Tag und 10.000 Schritte und das und das und das und sehr viele Regeln. Du wirkst für mich eher wie der Titel deines Buches. So in kleinen Schritten das Leben, was wir haben, zu genießen und so lange wie möglich gesund zu genießen.
Genau. Also ich finde tatsächlich dieses alles, was zu dogmatisch daran geht, das ist ja nichts, was Spaß macht. So, und ich finde, also ich habe bewusst dieses Buch Spaziergang zur Unsterblichkeit so genannt, weil ich gehe einfach mit meinen Lesern einfach durch so verschiedene Welten. Das sind 6 Welten, die ich da beschreibe, und ich erkläre dann die Exponate. Und dann kannst du für dich entscheiden, welche Exponate in dein Leben passen. So. Und ich glaube, nur so funktioniert es. Weil wenn ich dir jetzt sage, mach dies, mach das, weißt du, wir wissen alle, dass Sport gesund ist. Aber wenn man dann verstanden hat, was es wirklich im Körper macht, so wofür es wirklich wichtig ist. Und da bin ich immer ganz gut drin, eben halt das Ganze anschaulich anhand von gewissen Analogien zu erzählen. Und wenn es dann für dich Sinn macht, dann hast du vielleicht auch mehr Lust, es in dein Leben zu integrieren. Wenn ich dir jetzt aber sage, mach 5-mal die Woche Sport die Woche, dann sagst du, ja, aber keine Zeit, keine Lust, dann will ich nicht. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube, am Ende ist das Leben auch immer noch zum Leben da.
Ja, das ist ja gerade was das Thema Sport angeht, sehr bei mir zum Beispiel sehr routinenbedacht. Das heißt, wenn ich eine Routine gefunden habe, die zu mir passt, dann mache ich das auch gerne, weil relativ wenig Hürden mir den Zugang zu Sport verbieten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aber 4-mal die Woche 10 Kilometer laufen, da kann ich ja sofort sagen, dass das in keiner Woche meines Lebens was wird. Aber das ich gehe einmal zum Pilates, weil das direkt bei mir um die Ecke ist, und dann gehe ich am nächsten Tag spazieren, weil ich eh total den langen Weg zu einem Meeting habe oder so. Das sind alles Sachen, die man integrieren kann, und ich glaube, so ist es wahrscheinlich dann auch mit deinen Analogien, die du vorschlägst, die man bei sich integrieren kann.
Genau. Ich finde einfach, der Punkt, den man einfach nur verstehen muss, jetzt bleiben wir bei dem Thema Sport, viele, auch wenn man jetzt irgendwie nie so in so Gender-Klischees arbeiten sollte, irgendwie sowas, aber viele Frauen haben ja immer noch ein Problem mit Kraftsport, so grundsätzlich.
Ja, ja.
Und da muss man einfach wirklich sagen, dass das eine der Sachen sind, die sich jetzt über die Jahre der Forschung da einfach gezeigt haben, dass es wirklich eine der wichtigsten Themen sind, die uns gesund altern lassen. Das ist quasi das Depot, was wir uns aufbauen. Weißt du, wir sind ja so Sparmeister-Nationen, und wir lieben es auch, uns zu versichern. Und wenn du eine Versicherung haben möchtest oder ein Depot anlegen möchtest, dann ist Muskulatur das Beste, was du machen kannst, so um gesund zu altern. Gerade das, was du noch machst, bevor du 30 wirst, sage ich mal, ist die effizienteste Zeit, weil du dann auch eine Art Muskelgedächtnis sehr gut aufbauen kannst, wovon du dann auch im höheren Alter immer noch profitierst.
Ah, interessant.
Und das ist ganz interessant, selbst im hohen Alter, da gibt es eine Studie, die heißt die LISA-Studie, das ist aus Kopenhagen, die ist 2018 durchgeführt worden an Menschen, die alle im Rentenalter sind. Über ein halbes Jahr haben die wirklich schwere Gewichte gehoben, also richtig Heavyweights. So. Und die Effekte, danach mussten die aufhören. Und die Effekte davon hat man noch 4 Jahre später gesehen.
Ah,
so.
Krass.
Und deswegen, also es ist never too late, aber es ist eben halt deutlich einfacher. Wenn ich jetzt mir vornehmen würde, nochmal so einen Arnold Schwarzenegger-Körper zu kriegen, das geht nicht mehr. Also das würde ich heute nicht mehr hinbekommen, weil ich ihn mit Mitte 20 nicht hatte. So. Und wenn du ihn aber Mitte 20 hattest, ihn dann nochmal mit 50, 60 zu reaktivieren, ist nicht ausgeschlossen, je nachdem, wie du dazwischen so gelebt hast.
Verstehe. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich bei mir zum Beispiel, ich habe früher sehr viel Sport gemacht, das war so 3 bis 4 Mal die Woche, und es war so auch mit so Kraft und Ausdauer verbunden, dass mir das jetzt schon hilft, dass wenn ich zum Beispiel 3-4 Monate keinen Sport mache und dann wieder anfange, kann ich trotzdem noch, ich kann aus dem Nichts 10 Kilometer laufen in einer humanen Zeit und fühle mich danach auch mit Recovery 2 Tage total in Ordnung. So. Aber wenn ich jetzt was anderes mache, dann natürlich nicht. Aber dass man jetzt schon auch so diese Muscle Memory aufgebaut hat.
Es gibt 2 Personen, sowohl männlich wie weiblich. Der eine ist Winston Churchill. Der hat ja immer dieses bekannte Bild, wo man immer so No Sports, wo er dann irgendwie so ein Peace-Zeichen macht und dabei sagt irgendwie No Sports. Und der war aber früher Athlet. Das heißt also, der ist doch auch relativ alt geworden, weil er eben halt früher so athletisch war. Und das Gleiche ist mit der ältesten Frau der Welt, die also zumindest dokumentiert 122 Jahre alt geworden ist. Und die hat jeden Tag Alkohol getrunken, jeden Tag 1-2 Zigaretten geraucht. So, aber auch die war eben halt in ihrer Jugend und in jungen Jahren eben halt eine Sportlerin. So, das heißt also, in beiden Fällen siehst du alles, was du dann in den Frühjahren so als Depot, wie es dann eben halt in der Nähe schon mal aufgebaut hast, das hilft dir dann später.
Da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Ich würde sagen,
wir
stoßen jetzt einmal an auf den
Longevino.
Oh, lecker.
Es ist kein Traubensaft, muss man jetzt sagen, für alkoholfreien Wein.
Es ist herber als Traubensaft. Also es ist nicht so süß. Mhm. Weil ich finde, alkoholfreier Wein schmeckt häufig nach Saft.
Genau.
Und das finde ich bei ihm nicht.
Ich finde immer, es ist so ein bisschen wie so ein muffiger Traubensaft, so ein bisschen so. Genau.
Ja, ja.
Und wir haben jetzt viel Eis reingetan, deswegen schmeckt er ein bisschen sehr wässrig. Mhm. Aber.
Weil wir auch warten mussten.
Und weil wir auch warten mussten, weil er halt warm war. So, genau. Smashed Avocado.
Smashed Avocado, pochiertes Ei. Kresse soll ja auch sehr gesund sein. Mhm. Nee, was sage ich denn? Doch, nee.
Sprossen.
Ja. Oh, meine Mama, wenn die zuhört, ich nehme mir das jetzt mal einfach hier so runter.
Dass du Kresse und Sprossen verwechselt hast?
Ja, weil sie hat, als sie mich besucht hat, hat sie bei mir Sprossen angebaut, weil sie meinte, dass sie so gesund sind, dass ich sie unbedingt immer auf meinem Brot essen soll. Und dann hat sie Brokkolisprossen und ganz viele unterschiedliche Sprossen geholt. Und dann dachte ich jetzt gerade so, mir ist das Wort Sprossen nicht mehr eingefallen. Das wird sie nicht freuen.
Und hast du es gemacht? Ah, sie hört wahrscheinlich zu, ne?
Ja. Und dann, nee, das habe ich ihr aber schon gebeichtet, weil ich einfach zu viel unterwegs bin.
Aber ich war so krass beeindruckt, dass dein Basilikum, hast du neulich in einer Folge erzählt, so lange gehalten. Bei mir ist das wirklich immer so, ich kaufe den immer und dann benutze ich ihn dann häufig dann irgendwie nicht gleich am ersten Tag und dann kann ich den nach 3 Tagen wegschmeißen.
Aber ich glaube, dann hast du vielleicht zu schnell aufgegeben, weil nach 3 Tagen, bei meiner ist ja auch, ich bin ja auch relativ viel unterwegs und dann bin ich manchmal ein paar Tage nicht da, dann komme ich wieder und dann hängen die Blätter unten. Mhm. Und dann gebe ich dem immer wieder so ein bisschen Wasser. Und dann steht der nach ein paar Stunden wieder wie eine 1. Und man muss halt unter diesem 3. Blatt abschneiden. Und nicht,
gelernt,
und, nicht die, und nicht die Blätter abreißen. Und der ist
wirklich. Ach, abschneiden auch wirklich?
Ja, ja.
Okay, ich habe immer gerissen.
Ja, ja, genau.
Ach, vielleicht war er deswegen Muckschmied.
Ja, ja. Weil man dann immer so, man denkt dann immer, man kauft ein Basilikum, damit man heute Abend eine Pasta machen kann oder irgendwas. Und dann reißt man da die Blätter ab und dann, ja.
Also schneiden. Schneidet es.
Ja,
schneidet es. Und der ist 3. von?
Oben. Du hast ja immer diesen Strang und da unter dem 3., wo die Blätter rauskommen.
Okay, gut. Ich versuch's.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Toll, dass ich dir hier auch noch was beibringen kann, hör mal. Dann erstmal guten Appetit.
Guten Appetit. So süß das Geschirr auch hier, ne?
Ja, ganz süß.
Lieber Omi.
Ganz süß, ganz süß. Wann hast du dich für deinen Lebensweg entschieden? Also so, woher kommt dieses Interesse nach gesund und lange leben? Das ist ein bisschen konzeptbasierend schwierig, weil ich dann immer Fragen stelle und man gar nicht richtig.
Gerade den Mund voll hat, ne?
Ja, ja. Aber so ging es schon einigen.
Ich muss wirklich sagen, dass mein Leben im Nachgang immer total sinn- und strategisch wertvoll dann irgendwie so das ist und dass das so ganz bewusste Entscheidungen sind, war es alles nicht. Das ist alles, also immer sehr viel happen by accident und ich bin deswegen auch. Der häufigste Satz, den ich immer wieder benutze im privaten Umfeld, ist immer so, everything happens for a reason. Und das hat mir meine Tochter sogar als Bild jetzt sogar gemacht, hängt bei mir im Schlafzimmer, weil ich es so häufig benutze und glaube. Mhm. Und es ist tatsächlich auch wieder reiner Zufall gewesen. Ich hatte 2011 angefangen bei einem Gesundheitszentrum Lanzerhof. Die waren damals, gab es 1 und das war noch gar keine richtige Kette. Und da bin ich so das erste Mal in diese ganze Gesundheitsbranche reingekommen und hatte gar keine Ahnung davon. Wirklich muss ich sagen, ich hatte mal Ahnung von Marketing und war grundsätzlich sportlich und vielleicht gesundheitsinteressiert, aber ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Dann war es dann so, dass ich dann auf einmal, dann hieß es so für den Standort in Hamburg, den ich als erstes aufbauen sollte, hieß es so, ja, hier ist eine interessante Bewerbung, kannst du die schon mal treffen? Ich so, okay, so schick mir mal den Lebenslauf. Ich habe den Lebenslauf nicht verstanden. Ich dachte, okay, ich sehe, dass die Ärztin ist, aber mehr weiß ich nicht. So, und dann bin ich da so ein bisschen unvorbereitet rein. Mhm. Ich habe ja noch kein ChatGPT und keine Ahnung, was die einem vorher was erklären können. Und dann stellt sich raus, dass sie eine Gastroenterologin ist.
Ah, okay.
Und du sagst schon, ja, okay, ich wusste nicht, was das ist.
Ah, ja. Und wenn meine Schwester hat Zöliakie da.
Ja, okay. Dann das hätte ich damals auch nicht gewusst, weiß ich natürlich inzwischen, was das ist. Dann ging es dann weiter mit, dass sie mich dann fragte, ob dann im Konzept auch das Thema Endoskopie vorgesehen wäre. Wusste auch nicht, was eine Endoskopie ist. So, also wirklich so, das war das peinlichste Bewerbungsgespräch, glaube ich, meiner gesamten Historie. Also ich glaube nicht, dass ich mich andersrum jemals so blamiert habe und ich glaube auch nicht, dass ich mich jemals wieder in einem Interview so sehr blamiert habe wie da drin, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte. So. Und ich bin aber jemand, der sehr stark immer darin ist, sich so, mein damaliger Ex-Chef hat das immer gesagt, man sich auch mal in das Auto legen muss, damit man versteht, wie der Motor funktioniert, weil nur so kannst du dann gute Werbung für Mercedes machen. Mhm. So, das war immer so die Philosophie. Und ich bin immer gut darin, mich in das Auto zu legen. Das mache ich sehr gerne. Und da fand ich einfach, dass da eine gewisse Faszination dann auch entstanden ist, weil es gerade das, was der Lanzerhof macht, diese Verbindung von Schulmedizin und Naturheilkunde, diese Naturheilkunde.
Kannst du einmal für die ZuschauerInnen, die noch nie vom Lanzerhof gehört haben, erzählen, was Leute da machen?
Klar. Also das ist ein Gesundheitsressort, muss man so sagen, wo die Leute hinkommen, mindestens für eine Woche, gerne im Schnitt so für 10 Tage. Und so eine Art Detox-Programm da machen. So, und das Besondere ist, dass man da auf der einen Seite so die High-End-Schulmedizin macht, was die Diagnostik betrifft. Das heißt, die untersuchen dich eben halt nach der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber dann versuchen sie dich auf naturheilkundliche Weise dann zu therapieren. Weil das, was ja häufig meistens passiert, ist, dass wir quasi, wenn wir jetzt hier in die Charité gehen, sage ich jetzt mal so hier in Berlin, dann werden wir auch eine fantastische Diagnostik bekommen, aber danach werden wir in die Apotheke geschickt und uns werden irgendwelche Pharmaka aufgeschrieben.
Ja, und es werden so Symptome meistens behandelt genau, und nicht der Ursprung, ne?
Ganz genau. Ja. So, und das ist so die Grundidee. Und die Grundidee ist eben, gerade wenn man sich dann mit der Naturheilkunde beschäftigt, dass das einfach ganz viel Sachen sind, die unsere Großeltern teilweise schon wussten und dass es eben halt auch ganz viel dabei ist, was auch einfach Sinn macht. So, und der Kern jetzt beim Lanzerhof ist die sogenannte FX-Meyer-Medizin und das war auch so ein Naturarzt, der aber auch auf dem Bauernhof groß geworden ist und der hat damals schon immer gesehen, dass Kühe, wenn sie im Stall im Winter sozusagen das Heu gefüttert bekommen, dass dann, ich sage jetzt mal hinten, der Hintern immer schmutzig geblieben ist. Während wenn sie dann im Sommer auf der Weide waren, dass immer alles flockig rauskam. Wir sehen das beim Essen, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und da hat er eigentlich seine Basis seiner ganzen Theorie dann einfach drauf basieren lassen, so wie wichtig eben halt der Darm ist und das, was wir essen und wie wir es essen und sowas alles und so. Und deswegen ist so der Satz von ihm, ist, dass die Wurzel der Gesundheit im Darm liegt. So, und das finde ich, leuchtet erstmal sowas grundsätzlich ein. Und da gibt es dann eben halt dann verschiedene Bücher, die ich mich dann mit auseinandergesetzt habe. Und dann hat es mich irgendwann gepackt, so dass ich da immer tiefer eingestiegen bin. Und dann kam 2019, hatte ich tatsächlich hier mit Matze Hilscher, ich weiß nicht, der Hotel Matze, hatte ich dann ein längeres Gespräch. Und Michael Trautmann, der hat damals einen Podcast gemacht, On the Way to No Work, macht er, glaube ich, immer noch. Und wir hatten ein längeres Gespräch da zusammen, dass ich überlegte, eben halt so einen Gesundheitspodcast zu machen. Damals gab es noch nicht so viele dieser Art. Und dann habe ich ihn auch noch Forever Young genannt. Und dann war es eigentlich so der erste Longevity-Podcast 2019, den es in Deutschland gab. Und die Marke Lanzerhof ist sehr nischig, weil sie sehr exklusiv ist. Das heißt also, wir haben im Jahr 6.500 Gäste. Davon sind die nicht mehr die Hälfte deutschsprachig und wir haben nicht 100% Podhörer, Kasshörer sozusagen. Und trotzdem hatten wir dann nachher am Ende über 250.000 Abonnenten. So. Und das heißt also, das Ganze ist dann irgendwie viel größer geworden, als die Marke dann geworden ist, weil es einfach dann so einen Nerv getroffen hat. Und wenn du dich dann, weißt du auch, wenn man sich auf so ein Podcastgespräch dann auch vorbereitet, dann nimmst du natürlich irgendwann auch eine gewisse Expertise dann auch an. So. Das heißt also, ich habe jetzt mittlerweile über 350 Mediziner, Therapeuten, Experten eben halt interviewt. Und dadurch bleibt dann auch irgendwann was bei mir hängen.
Was war bei den 350 Gesprächen, die du hattest, das Allerspannendste, was dir im Kopf geblieben ist?
Für mich war die größte Überraschung tatsächlich ein Gespräch mit einem Sportwissenschaftler, in dem ich dann so eigentlich so eine Frage stellte, so was ist denn wichtiger, Kraft oder Ausdauer? Und er guckt mich an, als ob ich jetzt irgendwie gerade was sehr Dummes gesagt hätte. Und dann sagte er dann so, ja, keins von beiden. Und ich so, wie keins von beiden? Er so, ja, Beweglichkeit. Also wenn du keine Beweglichkeit mehr hast, kannst du keins von beiden mehr trainieren. Das heißt also, das Wichtigste ist erstmal die Voraussetzung zu schaffen, dass du beweglich bleibst. So kann man sich vorstellen, wenn das Knie wehtut, kannst du nicht mehr laufen gehen. Wenn der Arm wehtut, kannst du keine Hand mehr heben. Also von daher war das so eine Aussage, die ich dachte, okay, krass, und jetzt? Und dann haben wir dann tatsächlich nochmal einen neuen Podcast gemacht, wo es nur um das Thema Beweglichkeit geht.
Ah, wirklich? Okay. Und würdest du jetzt mitgehen, dass Beweglichkeit das Wichtigste ist?
Jein, also die Beweglichkeit ist die Grundvoraussetzung, um es zu trainieren.
Das dachte ich nämlich gerade.
Aber nur Beweglichkeit trainieren würde jetzt nicht die Lösung von
allem sein. Es ist eine Kombination aus allem. Und gerade bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hattest du ja auch schon gesagt, dass vor allem Krafttraining super wichtig ist.
Genau.
Kannst du das nochmal erörtern?
Ich finde, man muss gar nichts erörtern, sondern es ist ja eigentlich auch gesunder Menschenverstand. Weil wenn du dir erstens mal überlegst, wenn du an alte Leute denkst, dann wenn du dann an eine Beschreibung dann von sehr alten Menschen nimmst, dann kommt dir wahrscheinlich das erste Wort, das Thema gebrechlich irgendwie in den Kopf. So. Und warum sind die so gebrechlich? Weil sie eben halt nur noch so wenig Muskulatur haben. Mhm. Und das, was so gefährlich ist, ist, dass man immer denkt, naja, wenn ich nichts ändere, bleibt alles so, wie es ist. Aber das ist leider nicht so. Das ist eben halt so, dass wir, je nachdem, welche Statistik man glaubt, zwischen 3-8% unserer Muskulatur pro Jahrzehnt verlieren. So, und das Problem ist bei Frauen, dass die nach der Menopause, also nach dem quasi der letzten Blutung, dass sie danach einfach nochmal eine Vervielfachung dieses Effektes haben. Das heißt, dann geht es nochmal sehr viel schneller, rapide bergab, es sei denn, sie tun eben halt was dagegen. Mhm. Sowohl in der hormonellen Behandlung als auch eben halt in der Krafttraining. Und deswegen ist es dann so, dass dann eben halt gerade Frauen, meistens ist ja die Menopause je nachdem, zwischen, ich sage jetzt mal Mitte 40 und Mitte 50 so, dann der Tag der letzten Blutung. Und wenn man dann sozusagen nichts macht dagegen, dann wundern sich eben halt alle, dass sie von heute auf morgen auf einmal so schnell alt werden. So.
Ja, ich glaube auch, weil Kraftsport im Marketing, du als Marketingperson, eine andere Zielgruppe erreichen wollte bislang. Also auch halt immer sehr männerlastig, auch was so das Bodybuilding angeht und so. Es war immer mehr so das Männerding und man dachte ja auch so lange als Frau, dass man davon so bulky wird und dass das irgendwie genauso wirkt wie bei Männern und man dann auf einmal total breit ist. Und ich glaube, dass es halt jetzt gerade auf jeden Fall auch der Switch ist, weil viele Frauen das schon wissen, vor allem so in der Bubble, wie wichtig Kraftsport ist. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Stück Arbeit ist, um ja das auch bei älteren Menschen und Frauen vor allem, naja, in der Kommunikation richtig hinzubekommen. Weil zum Aber Beispiel so in früher, als ich so mit Magazine gelesen habe, so Women's Health und whatever, war immer so, Cardio war immer so wichtig und viel Bewegung und 10.000 Schritte und dies und das. Und das, so Kraftsport war irgendwie immer so ausgeblendet.
Weißt du, woher die 10.000 Schritte eigentlich kommen?
Boah, ich habe es mal irgendwo gelesen, aber sag nochmal.
Es waren die japanischen Olympia Japan, da sich auch ein Marketingmensch einfach was überlegt.
Ah, ja.
Weil es gibt tatsächlich ein Wort im Japanischen, das heißt Manpo und das heißt so viel wie 10.000 Schritte. Der wollte einen Schrittzähler vermarkten und deswegen hat er den Manpo-Ki genannt, also den 10.000 Schrittezähler. Und einfach nur ein Marketing-Gag. Mhm. Und die Studien zeigen, dass du im Grunde den Effekt schon mit 7.000 Schritten aufschaffst. Also deswegen so ein kleines bisschen 30% weniger erreichen auch.
Okay.
Aber es ist ganz lustig so. Und der Hintergrund, warum man früher mal glaubte, dass Ausdauer viel, viel wichtiger für die Langlebigkeit ist, liegt daran, dass nach wie vor in der westlichen Welt die meisten vorzeitigen Todesfälle etwas mit dem Herzen zu tun haben.
Okay.
So, nichtsdestotrotz ist das, was wir durch unsere Alltagsbewegung eben halt hinbekommen. Ich mache in Berlin alles mit dem Fahrrad. Ich bin auch heute schon wieder über eine Stunde Fahrrad gefahren, weil die Stadt halt so groß ist.
Und man überall halt 40 Minuten hinbraucht.
Genau. Und von daher reicht das eigentlich schon, um mein Herz sozusagen vernünftig am Laufen zu halten, während eben halt ich jetzt für meine Muskulatur damit noch nichts getan habe. So. Und jetzt nur eine Grundlogik hier, wenn du irgendwann die Muskulatur sich so sehr abgebaut hat, dass du sie dann es nicht mehr schafft, dich selbst aus dem Bett zu hieven, dich nicht mehr selbst die Treppe hochbringt, nicht mehr selbst von A nach B ohne Rollator, dass dann das Leben zu Ende geht, ist ja keine Überraschung. Aber dass das nicht so sein muss, das ist eben halt wirklich das Spannende und Entscheidende. Wenn ich mir meinen Vater anschaue, der ist 82 oder wird jetzt 82, so, der würde mich wahrscheinlich heute im Armdrücken immer noch schlagen. So. Und das ist doch eigentlich so, wo du dann siehst, man muss nicht so werden, wenn du eben halt dagegen ansteuerst.
Ja. Ich muss sagen, wir haben nämlich gerade ja kurz darüber gesprochen, dass du dir auch so ein paar Folgen angehört hast vom Podcast, beziehungsweise mich jetzt ja auch ein bisschen einschätzen kannst. Guten Appetit erstmal.
Dankeschön. Und, müssen wir noch sagen, was wir jetzt hier haben?
Ach so, ja, wir haben Crispy Chicken. Mhm. Mit, du hast du das nicht ausgewählt?
Ja. Hey. Du, aber ich dachte, die Hörer wissen es ja nicht.
Ja, stimmt. Ja. Weißt du noch, was das oben drauf ist?
Nein.
Hm, ja, gut.
Sieht aus wie Remoulade.
Ja, es sieht aber auch aus wie eine sehr frische Remoulade, weil da so frische saure Gurke und so drin ist, ne?
Ja. Und dann haben wir noch so Reis und dann haben wir so auch eine Miso-Suppe irgendwie. Also die habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen, aber ich gehört vielleicht nicht dazu.
Ja. Hast du irgendwelche Regeln bei dir beim Essen?
Ich habe jetzt in dem Sinne keine klassischen Regeln. Ich versuche tatsächlich aus dieser Landshofzeit, ist es immer so, dass man versucht, eben halt so langsam wie möglich zu essen, sage ich mal so grundsätzlich. Die beste Regel, die man eigentlich machen könnte, ist, dass man auch nichts anderes dabei macht. Also möglichst.
Also reden?
Reden geht. Aber also da muss man wirklich sagen, das ist so ein Wunder, warum meine Eltern das eigentlich so lange zugelassen haben. Aber wir durften damals, wenn wir von der Schule nach Hause kamen und Mittag gegessen haben und mein Bruder und ich selbst zusammen am Küchentisch saßen, durften wir dabei Mickey-Maus-Hefte lesen. So. Ah. Und ich sag mal, die Mickey-Maus-Hefte von damals sind heute die iPads oder Laptops oder Handys, sag ich mal so. Und ich merke das immer noch so, ich versuche mich da sehr häufig zu disziplinieren, aber wie schwer mir das fällt, wenn ich alleine esse, einfach nur zu essen. Mhm. Also das ist tatsächlich so für mich so eine Sache, das ist total krank eigentlich, dass es so ist. Aber ich meine, wie absurd ist das denn?
Aber ich weiß nicht, ob das so absurd ist, weil ich glaube, dass wir gar nicht dafür gemacht sind, unbedingt so alleine zu essen, weil Essen ja schon was Kulturelles ist und das ja immer was Gemeinschaftliches eigentlich ist in den meisten Kulturen, das zusammen gegessen wird.
Ja.
Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so suspekt finde, dass man das alleine gar nicht so gut kann, weil ich kann es zum Beispiel auch nicht so gut alleine. Und würde dann gern White Lotus oder Oasis gucken.
Es ist immer so absurd, also auch vor allem, wenn du dir überlegst, wie lange es dauert, bevor du dann White Lotus, Oasis oder was weiß ich nicht für eine Netflix-Serie gestartet hast, so, dann hast du eigentlich schon, bevor du ausgewählt hast und alles durch ist,
alles
hast
kalt.
Du oder schon angefangen zu essen, dann ist es dann, also letztendlich reden wir dann ja auch nicht über einen so langen Akt. Mhm. Also normalerweise zumindest nicht. Mhm. So. Also wie lange isst man? Also
10 gerade
Minuten,
so Lunch
15 Minuten
oder so. Ja, ein YouTube-Video bei mir.
Ja, ich habe damals diese, das war auch eine Serie, die mochte ich immer ganz gerne, hieß Explained, glaube ich, auf YouTube, Netflix.
Netflix.
So, und das war ja völlig random, da war ja irgendwie gefühlt gar kein Konzept hinter, was jetzt gerade explained wurde und ich fand es immer sau interessant. Und die hat, glaube ich, immer so 20 Minuten gedauert oder sowas. Und ich habe selten eine während einer Mahlzeit dann zu Ende gucken können. So. Also, es ist
aber ich mag das auch manchmal nach so einer Mahlzeit dann einmal so kurz zu chillen. Wenn man schon alleine ist und dabei was guckt, dann bin ich so, okay, und jetzt habe ich noch von der, dann dauert das so 12 Minuten und dann noch so 8 Minuten kurz zum Chillen und nochmal was trinken. Aber zu dir, ich finde, wirklich, ich habe mich dir ein bisschen anders vorgestellt. Also natürlich habe ich so ein bisschen schon recherchiert und hatte so ein Bild von dir. Aber ich finde, gerade für mich als so Frau wahrscheinlich in dieser Bubble, die sich auch in Berlin viele, die sich so mit Longevity beschäftigen, wirkt das für mich immer auf schon sehr wie
konsequent
und wie ein perfekt routiniertes Leben. Mit jeden Tag Sport, mit Eisbad, mit immer zur gleichen Zeit schlafen gehen, ohne Alkohol. Wie bist du so entspannt geblieben? Weil du hast ja so viel dich damit beschäftigt.
Ja, total. Und manchmal ist ja Unwissenheit auch ein Segen, muss man sagen. Also ich habe komplett die Leichtigkeit verloren, was das Thema Alkohol betrifft, schon. So, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt so careless einfach mal ein Bier trinken kann. So. Und deswegen sagte ich eben halt so, für mich muss es sich dann auch lohnen, weil es dann noch einen Anlass gibt. So, also diese Leichtigkeit würde ich mir manchmal auch wieder so ein bisschen zurückwünschen, aber das ist schwieriger geworden.
Einfach um das zu genießen,
einfach
du?
Ja, einfach weil ich immer denke so, naja, du vergiftest deinen Körper jetzt irgendwie so, aber jetzt muss man sagen, da komme ich jetzt wieder zu der trinkfesten Dorfjugend so, also ein Bier merke ich jetzt nicht, also der Alkohol wirkt dann bei mir, er hat jetzt keine wirkliche messbare Wirkung oder irgendwie sowas und wenn, dann will ich ja tatsächlich dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen diese Wirkung dann auch zum Teil haben. So.
Ja, natürlich.
Und deswegen, das ist so das, aber auf der anderen Seite, gibt es so gewisse Dinge, also worauf achte ich? Ich achte tatsächlich immer auf einen gewissen Protein-Intake. So. Das heißt also, für mich ist das schon einfach einer der Sachen, das wissen wir mittlerweile, das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Die Amerikaner haben es jetzt auch ja tatsächlich in ihren Statuten drin, dass man 1,6 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht eigentlich zu sich nehmen sollte. Wir sind bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist man noch bei 0,8 Gramm. So, und da gibt es eben halt auch gewisse Kritiker auch zu dem Thema. Warum Kritiker? Weil es tatsächlich die sogenannte mTOR-Aktivität eben halt auch besonders aktiviert, wenn man zu viele Proteine zu sich nimmt und damit viel mTOR gleich viel altert. So, also von daher, es gibt eben halt auch Gründe dafür, warum es einige Leute sagen, dass es nicht so ist. Ich glaube eben halt ganz fest daran, dass dieser Baustoff, den wir eben halt für unsere Muskulatur brauchen, gerade wenn wir dann eben halt auch viel Sport machen, dass wir dann auch viel Proteine brauchen. So, also von daher, das ist so zum Beispiel für mich so eine Ernährungsregel, wo ich immer sage, so ich gucke immer, wie ich auf meine, ja, mindestens, sage ich mal so, also 120, 150 Gramm Protein am Tag auch komme. Wenn ich die sehe, dass ich sie eben halt nicht durch normales Essen schaffe, dann nehme ich jemand auch einen Proteinshake. So. Ich fand das ganz interessant, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wie du sagst, Leute aus dieser Berliner Longevity-Bubble, die hatte ich dann mal nach einer von so diesen Health-Events dann da getroffen und dann meine ich dann so, ach Mensch, gestern dieses Speaker-Dinner, das muss ja super nett gewesen sein, ich konnte leider nicht, weil ich da und da sein musste. Und dann sie, ja, wir waren auch nicht so lange da. Und meine ich, ach witzig, die anderen haben alle gesagt, dass es so wahnsinnig nett war. Und dann meine ich, ja, aber das Essen hatte zu wenig Proteine. Und deswegen sind wir früher gegangen und haben noch woanders was gegessen.
Was?
Genau. Genauso sprachlos war ich dann auch. So. Und das ist genau das. Also der erste Satz in meinem Buch ist ja, ich hasse Longevity. Und das ist genau deshalb, weil ich mag zum einen, das war im Wort schon mal nicht, weil es geht mir nicht darum, länger zu leben. Es geht mir einfach nur darum, diese Gesundheit, die ich heute habe. Ich bin 52 Jahre alt und kann alles noch genauso machen, wie ich es mit 30 konnte. So. Mhm. Und idealerweise schaue ich das mit 60 und 65 auch noch. So, also es gibt keinerlei körperliche Einschränkungen in irgendeiner Form. So, und deswegen finde ich das Wort Langlebigkeit, was es ja heißt, erstmal falsch. Sondern ich will nicht länger leben, ich will nur so lang wie möglich gesund bleiben. Mhm. So, das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist aber, dass dieses Dogma, was dahinter gemacht wird, finde ich tatsächlich ganz fürchterlich. So, weil, also von einer guten Veranstaltung vorzeitig zu gehen, weil nicht genügend Protein im Essen ist, dann würde ich sagen, Entschuldigung, what the fuck, dann hast du bestimmt irgendwelche Aminosäuren-Tabletten, Proteinshakes, you name it, irgendwie dabei oder dann machst du es halt am nächsten Tag ein bisschen mehr. Aber sich sozusagen so sehr quasi in so eine Richtung zu bewegen, das wäre nicht meine Vorstellung vom Leben.
Ich frage mich auch manchmal, ob solche Situationen dann Faktoren, die ja auch auf die Gesundheit einspielen, wie Sozialisierung oder Gemeinschaft, dann komplett ausklammern.
Total. Also zwei Sachen dazu. Der Punkt eins ist, dass wurde in New York jetzt gerade erforscht, an interessanterweise nur Frauen, 729 Frauen wurden analysiert, ob die Angst vorm Altern haben. Und die Frauen, die besonders viel Angst vorm Alter, alt werden haben, wurden dann epigenetisch untersucht und altern schneller. So.
Ah, ja.
Also das heißt self-fulfilling prophecy. Das heißt, wenn du dir selbst so viel Stress dadurch machst, dass du bloß nicht alterst, so, dann ist das eben halt ein Problem. Und das ist eben halt auch so, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast gerade das Dessert angesprochen. Wenn du jetzt irgendwie, mein Lieblingsdessert ist Tiramisu. So.
Oh, ja.
Und wenn du jetzt irgendwie dann Tiramisu sozusagen dann isst und dann danach dich die ganze Zeit selbst beschimpfst, weil du denkst so, ah, Mensch, wie kannst du nur, du weißt doch, wie schlecht Zucker ist und Entzündung im Körper und also dann glaube ich, ehrlich gesagt, machst du dir Doppelstress, dann hast du die Entzündung im Körper durch den Zucker, den du dir zugefügt hast, plus den Stress, den du dir dann auch noch zusätzlich machst. Ich meine, das ist dann eine Lose-Lose-Kombination. Warum sollte man das tun?
Das habe ich mich schon so oft gefragt, weil meine Schwester ist 6 Jahre jünger als ich und studiert Medizin und sie zum Beispiel ist schon sehr früh, dadurch, dass sie Zöliakie hat, damit konfrontiert worden, dass sie auf ihre Ernährung in einer Art und Weise achten muss.
Also Zöliakie, vielleicht für alle, die es nicht wissen, ist eben halt, dass der Darm gar kein Gluten verarbeiten kann. Und so. Also das ist auch keine Unverträglichkeit, wie sie jetzt alle irgendwie so gefühlt so haben, weil es hip ist, sondern das ist tatsächlich, also es ist auch unheilbar, zumindest zur heutigen Zeit. Und das heißt also, alles, was Gluten beinhaltet, darf sie nicht.
Genau. Obwohl ich sagen muss, trotzdem großen Dank an die hippen Leute, die kein Gluten essen, weil sonst wäre der Markt nicht so breit aufgestellt. Naja, auf jeden Fall ist sie vegan und ich finde, es spricht auch kein einziger Grund dagegen, nicht vegan zu sein, aus meiner Perspektive. Und sie ist aber, ich habe gerade total vergessen, was ich sagen wollte. Worüber haben wir gerade davor gesprochen?
Über
Stress mit Stress, Essen, Stressen, genau. Und ich zum Beispiel, sie ist jetzt so, glaube ich, 21 oder so. Ja, 21. Und ich habe mein Leben lang so früher auf super viel verzichtet, weil ich dann auf einmal so total in dieser Bubble drin war und so Girls in dem Alter mit verschiedenen Fernsehserien, die einen so ein bisschen in die Richtung auch pushen, das ist manchmal nicht so einfach. Und da habe ich mir sehr viele Sachen verboten. Und irgendwann habe ich aber für mich rausgefunden, dass ich mich am wenigsten stresse, wenn ich mir nichts verbiete und halt irgendwie mich jetzt aber auch nicht stresse, weil ich Zucker esse oder weil ich mal was essen gehe oder weil ich mal zu viel esse oder was auch immer. Und ich habe mich dann aber gefragt, ob das bei Menschen, die sich halt so, so selektiv ernähren, dann halt einfach viel schlimmer ist, als würdest du es einfach essen, ohne dich zu stressen.
Genau. Das glaube ich ganz sicher. Das heißt jetzt nicht, dass du die ganze Zeit dich nur noch von Pizza, Pommes und Spaghetti
natürlich
essen
nicht
solltest, sozusagen. Also klar, also worum geht's beim Essen? Es geht beim Essen vor allem darum, dass du genügend Ballaststoffe zu dir nimmst, dass du genügend Mikronährstoffe und Makronährstoffe zu dir nimmst. Und da weißt du eben halt, dass gewisse Lebensmittel, die dir nicht liefern, manche Lebensmittel dir sehr gut liefern. So. Und jetzt ist es so, dass wenn du dir mal anschaust, diese ganze Wahnsinn um das Thema Low Carb zum Beispiel, es ist halt einfach wirklich so in so einem Vollkornbrot sehr viele Ballaststoffe drin. So, wenn du gerne, wenn du sagst, ich will jetzt Low Carb machen, dann versuch das mal über Brokkoli, diese Ballaststoffe zu dir zu nehmen. Ein Brokkoli hat 9% Ballaststoffe. So, das heißt also, die neueste Forschung sagt, ideal wären 100 Gramm am Tag, aber im Schnitt nehmen die Leute nur 16 Gramm zu sich. So, Minimum, sag mal so, 30 Gramm wären schon wirklich gut. Jetzt rechne doch einfach mal aus. Sagen wir mal, wenn die Rechnung ein bisschen einfacher ist, du brauchst 10%, sagen wir mal so, 10% Ballaststoffe in einem Brokkoli. So, jetzt kannst du überlegen, um auf 30 Gramm zu kommen, dann musst du eben halt schon 300 Gramm Brokkoli zu essen. So, das ist jetzt gar nicht so wenig, ehrlich gesagt. Und Brokkoli, das ist
eine ganze Packung. Also wenn ich so zum Beispiel TK-Brokkoli kaufe, ist in einer Packung 300 Gramm drin.
Ganz genau. Und das heißt, die ganze Packung, wenn du die ganze Packung gegessen hast, dann kommst du auf deinen Ballaststoff-Intake. Aber jetzt muss man sagen, ist Brokkoli nochmal einer von den Gemüsearten, die relativ viele Ballaststoffe haben. Jetzt kannst du dir eben halt vorstellen, da gibt es eben halt andere dabei, die nicht so viel haben. So, und deswegen, das ist immer, wenn man so anfängt, sich so ganz stark in nur eine Richtung irgendwie sowas zu entscheiden, so, dann ist das irgendwie ein Problem. Das nächste Problem ist wirklich auch, dass wenn du zu wenig Kohlenhydrate im Tag morgens startest, deswegen haben unsere Vorfahren auch irgendwie, dass wir sowas wie Müsli oder sowas morgens irgendwie gegessen, weil morgens ist der Stoffwechsel am aktivsten. Wenn du den morgens dann gar nicht bedienst, diesen Stoffwechsel, dann flacht er über den Tag ab. Und wenn du ihn dann abends auf einmal, also ich erkläre es immer gerne wie so ein Kamin. Weißt du, wenn du so hast du früher gerne Disney-Filme gesehen, bestimmt, ne? So, und da gibt's ja immer so irgendwelche Gegenstände, die sprechen können. So, und dieser Kamin ist dann wirklich so wie so ein Disney-Kamin, so, der hat ein kleines Maul und sagt dann so morgens so, ich will brennen. So, und dann kommst du vorbei und sagst so, nö. So, dann ist der erstmal schon ein bisschen enttäuscht, kommst du mittags vorbei und dann sagt er wieder, ich will brennen. Und dann sagst du, gib Salat. So, das ist so, als ob du ein paar Papierschnipsel da reintust, dann so. Und dann abends kommst du auf einmal mit dem riesen Baumstamm und dann ist die Flamme aber schon fast weg und dann ist der Stoffwechsel quasi völlig am Ende und dann haust du diesen Baumstamm da rein, so. Und dann wunderst du dich, dass dieser Baumstamm nicht mehr verbrannt wird. Und das passiert tatsächlich. Also eine Ärztin hier aus Berlin, die Daniela Kilkowski, die hat wirklich mittlerweile schon 10.000 von diesen Stoffwechselvermessungen gemacht. Und die sieht halt, dass die Leute, die morgens eben halt irgendwie alles mit Low Carb oder gar nicht starten, dass die rechnerisch, zwar als Frau hast du bestimmt so einen Grundumsatz von 1800 Kalorien, dass die ganz häufig nicht mal mehr ihren Grundumsatz haben, weil die ihren Stoffwechsel so runtergehungert haben. Das heißt also, dass viele von diesen Ernährungsmethoden, gerade dieses Intervallfasten mit Frühstück weglassen, gar nicht so schlau ist, insbesondere für Frauen nicht.
Jetzt hast du gerade das irgendwie total interessant beschrieben, auch mit dem Kamin, fand ich ein sehr gutes Bild. Dann ist mir aufgefallen, das Chicken ist wirklich nicht gut zu essen vor der Kamera. Das ist, glaube ich, Top 3 schlimmste Essen vor der Kamera, Chicken mit Stäbchen. Aber hattest du mal einen Punkt, an dem du nicht so entspannt warst? Also, oder kam die Entspannung, warst du von Anfang an so chill, dass du so warst, okay, also ich muss mich da jetzt nicht reinsteigern. Trackst du alles? Trackst du deinen Schlaf? Trackst du deine Kalorien?
Ist total lustig, dass du das fragst. Ich bin seit genau gestern quasi in Anführungsstrichen trackerfrei. Das stimmt nicht ganz. Ich habe noch eine Apple Watch hier jetzt im Augenblick so, aber ich hatte eine Zeit lang wirklich Apple Watch, Whoop Band, Aura Ring und dann noch so ein Blutdruckmesser, heißt Hilo.
Ach
so,
du Scheiße, das heißt, alles also, gleichzeitig?
Alles gleichzeitig.
Oh mein Gott.
Alles gleichzeitig, also von daher, ich war dann, und dann nicht zu vergessen, dass ich natürlich noch eine Schlafmatte im Bett hatte, die dann auch nochmal den Schlaf zusätzlich getrackt hat. Also ich habe das schon viel gemacht.
Ich wusste gar nicht, dass es gibt, Schlafmatte.
Mhm. Dann legst du dir so was unter die Matratze und dann registriert die alle Bewegungen. Ich habe auch jetzt schon wieder etwas Neues, das nennt sich Aid Sleep. Gerade momentan das Beste, was dir passieren könnte. Also, ja. Also keine Werbung oder sonst irgendwie was jetzt hier an dieser Stelle, aber das ist so ein Cover, das tust du über deine Matratze und da läuft Wasser durch und dadurch kühlt das im Augenblick. So, das heißt also, es sorgt dafür, dass du die perfekte Schlaftemperatur hast.
Auch bei Hitze.
Bei Hitze wird es kalt und bei Wärme wird es warm. Bei Kälte wird es warm.
Ja, ja.
So, und das heißt also, das liegt einfach daran, wenn wir mal über das Thema Schlaf reden. Die wichtigste Reparaturmechanismus findet ja eben Schlaf statt, unter anderem in deinem Gehirn. Weil die ganzen, sag ich mal, Abfallstoffe, die entstehen dadurch, dass wir unser Gehirn den ganzen Tag benutzen, die werden nicht abtransportiert, sondern die können nur in der Tiefschlafphase abtransportiert werden, weil unser Gehirn schrumpft bis zu 40%, macht also Platz, damit die Giftstoffe rausgeleitet werden können. So, das nennt sich das glymphatische System. Das wissen wir witzigerweise noch gar nicht so lange, also seit 2012, ich finde, das ist jetzt noch nicht Common Knowledge für immer. Und da ist es eben halt so, dass die beste Tiefschlafphase erreichst du, wenn du dann ungefähr 17, 18 Grad Temperatur hast im Raum. Die meisten wollen aber eher bei 23 Raumtemperatur einschlafen. So. Und der Deckel wird es dann nochmal ein bisschen wärmer. So. Und deswegen ist es eben halt total spannend, wenn du dann eben halt so ein Cover hast, der dafür sorgt, dass wenn du eingeschlafen hast, der macht es quasi warm genug, dass du gut einschlafen kannst. Und in dem Augenblick, wo er sieht, dass du quasi deinen Puls absinkt und in die Tiefschlafphase kommst, kühlt er die Matratze runter, sodass du dann auf diese 17 Grad kommst.
Aber schließt man das dann in die Steckdose an?
Ja.
Okay. Aber weil da habe ich zum Beispiel... Also
Elektrosmog?
Ja.
Jetzt Angst?
Ja, nee, ja. Weil ich hatte mir nämlich letzten Winter, weil es so kalt war, auch so ein Heizkissen geholt und das unter meine Füße gelegt. Ja,
das würde ich auch nicht machen.
Und das ist ja so ungesund. Ich dachte erst, das ist jetzt die Erfindung meines Lebens, dass ich das gefunden habe, viel geiler als eine Wärmflasche, weil dann kann ich das so, ne, weil Wärmflasche ist ja auch nicht so geil, damit einzuschlafen und dann kann ich es mit einem Timer abstellen.
Nee, aber das ist bei
aber das ist ja das viel ist zu anders. Viel Watt, die da durchgehen für den Körper, um zu verarbeiten. Deswegen kauft euch kein Heizkissen im Winter, keine Heizdecke, nichts davon.
Auf keinen Fall. Nein, das ist eben halt bei diesem Cover funktioniert das so, dass daneben liegt, ist so ein kleiner Tower, der sieht so ein bisschen aus wie die Computer aus den 90ern, so nur in hübsch, so, aber so von der Größenordnung ungefähr, so das, was man früher als Computer an dem Tisch stehen hatte. So. Und da läuft eben halt das Wasser durch. Das heißt, das wird komplett durch das Pumpensystem und Kühlsystem von diesem Terminal, der quasi ein bisschen weiter weg vom Bett steht, wird das alles gemacht. Das heißt, in dem Cover selbst ist keine Elektrizität groß.
Oh, okay. Und warum bist du jetzt tracker-free?
Weil ich für mich irgendwie gemerkt habe, dass ich so wenig draus mache. So, und also ich weiß mittlerweile.
Also, dass sich das gar nicht so juckt dann, oder?
Nein, also ich habe für mich, guck mal, ich bin jetzt seit 8 Jahren sozusagen, also ich habe vor 8 Jahren den ersten Aura Ring gehabt. So, okay. Und das heißt, also ich bin schon relativ lange in dem Game so drin. Und jetzt ist der irgendwann letztes Jahr kaputt gegangen und dann dachte ich, naja, ist auch nicht so schlimm, ich habe noch so ein Whoop Band. So, jetzt ist dieses Whoop Band, hatte ich mal irgendwann von jemandem quasi für ein Jahr geschenkt bekommen und das läuft jetzt aus und dann haben sie mich gefragt, ob ich jetzt noch 400 Euro nächstes Jahr wieder dafür ausgeben möchte und da habe ich gesagt, so, warum? Ich gucke eh nicht mehr regelmäßig rein, so, ich seh den Mehrwert nicht mehr so, weil ich glaube, wenn man irgendwann mal seinen Körper kennengelernt hat und alles, dann sieht man es auch vieles anders. Das heißt, also es gibt ja Menschen, die kriegen dann irgendwie, wachen auf, fühlen sich gut, denken, ach, habe ich heute gut geschlafen, dann sagt auf einmal der Ring oder das Armband, sagt auf einmal, nee, hast du nicht, auf einmal fühlen sie sich schlecht. So, und das, glaube ich, ehrlich gesagt, ist eine schlechte Entwicklung, die man da so hat. Man muss einfach auch noch mal seinem Körper vertrauen können und einfach mal auf seine inneren Signale dann hören. Und deswegen habe ich einfach für mich sozusagen diesen Mehrwert jetzt in dem Sinne nicht mehr so gesehen. Ja. Was ich spannend finde nach wie vor, und das ist, glaube ich, eine der Sachen ist dieses Thema der Blutdruckmessung. Die funktioniert aber noch nicht gut genug, als dass sie dann irgendwie, also die macht mich
über einen Tracker, meinst du, regelmäßig dann?
Ja, es gibt einen Armband, das heißt Hilo. Und da kannst du dann eben deinen Blutdruck die ganze Zeit permanent messen. Und das ist aber etwas, was ich verglichen habe mit einer richtig professionellen Machete und immer gesehen habe, dass es nicht stimmt.
Okay.
So, und wenn es dann so Datenmüll ist, dann denke ich mir, warum soll ich ihn dann eigentlich?
Dann ist man ja noch verwirrter, wenn man seinem Körper eh schon nicht so ganz weiß, wie man ihn vielleicht einordnen muss.
Genau, bei manchen Sachen. Die große Ausnahme ist eben halt bei dem Thema Bluthochdruck, ist eben halt jeder Zweite über 50 hat es und man spürt es nicht. Man denkt immer, man würde damit irgendwas von merken, tust du nicht. Also
echt?
Bluthochdruck ist etwas, was du erst anfängst zu merken, wenn das Kind schon wirklich in den Brunnen gefallen ist.
Ja.
So, und deswegen ist das etwas, was, das ist so wirklich der Silent Killer, weil es eben die Gefäße unheimlich belastet dann auf die Dauer. Und deswegen ist das.
Ich dachte immer, man hat dann so Herzrasen einfach, dass man das merkt. Aber dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Okay.
Ja.
Mir wurde mal gesagt, ich habe extrem niedrigen Blutdruck. Das ist total. Dann war ich so, naja, und was bedeutet das jetzt? Und dann meinte der Arzt so, naja, wahrscheinlich leben sie lang. Und wenn alles gut läuft, dann war ich so, ja, aber dann bin ich ja total müde immer und komme jeden Tag schlecht aus dem Bett. Und dann war der Arzt so, ja. Aber sie leben lang.
Ja, ja. Leute mit niedrigem Blutdruck leben länger, das ist so.
Ja, ich habe das immer, kennst du Beat 81?
Mhm.
Da gehe ich manchmal hin und da kriegst du ja auch immer so ein
Brustgurt.
Ja, genau. Und ich habe immer so einen niedrigen Wert da und du musst es halt eigentlich so anpassen. Und das heißt, das sieht immer so aus, als würde ich mir gar nicht richtig Mühe geben.
Voll.
Aber es geht einfach nicht richtig in die Höhe. Und jedes Mal bin ich so, ich habe total viel geschwitzt, ich bin außer Atem, aber es geht nicht in die Höhe.
Das ist bei mir auch immer so. Ich schaffe es immer nicht mal auf die Top 20. Weil,
es wird nicht mal rot, ich komme nie in den roten Bereich.
Ja, das ist bei
und ich
mir, aber
alles.
Das ist tatsächlich, das, da muss man jetzt ja sagen, da muss man auch eine kleine Kritik an dem Ranking machen, weil Menschen, die schlechter trainiert sind, natürlich viel schneller nach oben kommen. Das kennt man ja, dass wenn irgendeiner, sag ich mal, der vielleicht auch noch übergewichtig ist oder so, einmal kurz vor 100 Meter läuft, wie schnell dann die Pumpe da bei dem hoch
wird.
Menschen, die eine halbwegs gute Grundkondition haben,
die,
bei denen passiert das nicht so.
Ja.
So, deswegen denke ich immer so, also das finde ich so absurd, gerade bei Beat 81, du hast ja manchmal so, wir fahren mit 2 Minuten und dann sind schon Leute rot.
Ja.
Denke ich mal so, hä?
Ja.
Was haben die gemacht?
Ja.
So.
Ja, das stimmt. Beat 81, da ist wirklich noch Luft nach oben, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich würde nämlich auch ganz gerne mal auf die Top 1 oder Top 3. du hast ja jetzt anscheinend schon 17 verschiedene Tracker ausprobiert.
Mhm.
Wenn eine Person, ich habe zum Beispiel, ich hatte früher mal so eine Garmin-Fitnessuhr, als ich aber auch noch so richtig gelaufen bin und so Halbmarathon und so gemacht habe. Aber jetzt zum Beispiel würde ich, glaube ich, nur ganz gerne meinen Schlaf tracken und vielleicht so ein bisschen für so Alltagswerte. Was würdest du da am ehesten empfehlen von den ganzen Sachen, die du jetzt alle kennst?
Ich würde schon den Ring nehmen, weil der Ring die besten Schlafwerte hat.
Oura Ring?
Ja.
Echt?
Ja.
Krass.
Irgendwie. Warum bewundert dich das?
Weil ich dachte, dass die Uhren weiter sind.
Nee. Nee, ich kann dir auch sagen, warum. Zum einen ist es so, dass, also gerade bei Männern ist es natürlich auch schon so, dass die Kontaktfläche dann in dem Sinne, also ich müsste eigentlich theoretisch hier meinen Arm rasieren, damit quasi keine Unterbrechung da wäre.
Verstehe.
Das zweite ist eben halt, das kann man sich ja auch vorstellen, dass so eine Uhr im Schlaf viel mehr hin und her bewegt wird, als es so ein Ring im Vergleich so. Der Ring ist die beste Abnahmestelle sozusagen für das Thema Herz. Und das, was ja also ja sehr spannend ist, ist ja vor allem nicht nur der Puls, sondern die Herzratenvariabilität. Das ist eben dieser Wert, der immer ausgewiesen wird, die HRV.
Mhm.
Und die HRV ist einer der wichtigsten Indikatoren, nicht nur für das Thema Schlaf, sondern auch für deinen Stresslevel, für deine Entspanntheit, auch für die Adaptionsfähigkeit deines Körpers.
Mhm.
Und deswegen ist der mit sicherste Wert ist schon, will ich am Ring.
Darf ich dich so nonchalant fragen, warum du nicht vegan bist?
Ja, kannst du. Ich war tatsächlich, es gab mal vor ein paar Jahren eine Doku, die hieß Game Changers.
Mhm.
Und die fand ich wahnsinnig gut, weil das war das erste Mal, dass das Thema Veganismus so präsentiert wurde. What's in for me? Weißt du, normalerweise ist es ja immer so, dass die meisten von diesen Serien immer sagen so, Tiere essen ist schlecht.
Ja, ja.
So, und das war das erste Mal, dass die dann einfach nur sagen so, nee, es geht dir viel besser, wenn du keine Tiere isst. So, und das fand ich einfach für mich sehr bezeugend und habe es dann nicht komplett durchgezogen, aber ich habe es immer so formuliert, dass wenn ich es entscheiden kann, habe ich keine Tiere gegessen und in dem Augenblick, wo ich irgendwo eingeladen war und es dann irgendwie quasi Fleisch gab, dann habe ich auch Fleisch gegessen, so. Und ich habe tatsächlich eigentlich der Hauptgrund, warum ich es wieder zurückgedreht habe, war, dass ich irgendwann dieses Thema Protein-Intake einfach gesehen habe, dass ich das nicht so richtig hinbekomme. Also ich habe dann tatsächlich einfach immer mein Essen dann auch mal so getrackt. Also auch da war ich wieder beim Tracker und mal geguckt, wie viele Proteine da so drin sind. Und es ist schon wirklich schwer, rein pflanzlich auf die Menge zu kommen. Man kann es machen, aber da sind eben halt auch ein paar Sachen dabei, die, weiß ich nicht, ich will nicht den ganzen Tag Bohnen Erbsen, Tofu. Ja, Tofu, ja. Aber vor allem jetzt diese ganzen Hülsenfrüchte sind ja immer so die Klassiker dabei. Und ehrlich gesagt, das hat ja dann auch irgendwann mal eine Konsequenz, wenn du die ganze Zeit immer nur Hülsenfrüchte isst.
Gut, darauf gehen wir nicht weiter ein. Was sind deine Top 3 Longevity-Tipps für alle ZuschauerInnen?
Ich würde sagen, der am meisten vernachlässigte und mit Sicherheit beste Tipp ist, immer um die gleiche Zeit schlafen zu gehen. Das klingt so langweilig, aber es ist einfach wirklich.
Ich finde es so schwierig.
Ja.
Ich finde es so schwierig. Ich wollte mir jetzt angewöhnen, früher zu schlafen. Gestern habe ich mich um 22:30 Uhr ins Bett gelegt und konnte 3 Stunden nicht einschlafen. Und ich weiß, das ist auch Umgewöhnung, dass es dauert, wenn man vorher immer um 1 schlafen gegangen ist. Aber ist manchmal, auch gerade im Sommer, wenn man dann nochmal länger weg ist oder dann irgendwie
das ist so. Ich finde aber länger weg, das ist immer noch okay, weil das Thema ist ja, dass, ich sag mal, der Durchschnittsdeutsche macht das ja so, dass er in der Woche es einigermaßen durchzieht. Also du hast jetzt ja auch kein geregeltes Leben, weißt du so, aber wenn du dann irgendwie, es gibt ja genügend Menschen, die so einen normalen Bürojob haben und wenn die fragst, dann ist es bei den meisten immer so, dass sie von Montag bis Donnerstag immer um die gleiche Zeit aufstehen und die gleiche Zeit ins Bett gehen. So. Und dann am Freitag auf einmal ist es dann so, jetzt ist ja Wochenende, wir können ja morgen ausschlafen. Und ausschlafen ist dann immer die quasi Belohnung dafür, dass jetzt Wochenende ist. So. Und das stimmt halt einfach nicht. Also du bestrafst deinen Körper damit, indem du ihm eigentlich so ein künstliches Jetlag gibst.
Ah,
weil wenn du mal überlegst, jetzt so, vielleicht merkst du es aufgrund deines dadurch, dass du eben halt.
Nee, stimmt ja, ist ja sehr, meine Schlafenszeiten sind ja immer sehr unterschiedlich.
Genau, aber ich habe das wirklich gemerkt, als ich noch so einen normalen Bürojob hatte, dass wenn dann Sommer auf Winterzeit umgestellt wurde oder Winter auf Sommerzeit, dass ich immer ungefähr 3 Tage brauchte, bevor ich wieder so in der neuen Zeit bin. So. Und das ist ja nur 1 Stunde. Und wenn du mal überlegst, wie groß der Unterschied am Wochenende für die meisten Leute ist, so, und jetzt komme ich aber zu dem Punkt, die meisten machen ja gar nichts da. Das heißt also, die gucken einfach dann nur länger Fernsehen. Mhm. Und ich finde, für länger Fernsehen gucken, seinen Schlafrhythmus durcheinander zu bringen, finde ich einfach total dumm.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine? Also, und ganz ehrlich, ja Gott, dann wachst du halt am nächsten, wenn du jetzt immer jeden Tag in der Woche um 6 Uhr aufwachst, so, und du dann am Samstag auch morgens um 6 aufwachst, so, das ist doch nichts Schlimmes dran. Weißt du, ich gehe dann irgendwie, wenn ich wirklich dann die Zeit dann aufwache, gehe ich dann laufen oder manchmal ist es auch total schön, ich wohne in Hamburg, also ich habe noch eine Wohnung in Hamburg und da wohne ich direkt am Isebeck-Kanal und habe da Subs unten im Garten liegen. So. Das heißt also, was ich schon mal manchmal gemacht habe, dass ich dann morgens um 6 dann raus bin und dann einfach den Morgen auf dem Wasser begrüßt habe oder sowas so. Also das sind, also man muss einfach nur sich überlegen, was man dann macht, aber selbst wenn man sagt, ja, aber ich will jetzt unbedingt, weil du gerade Oasis so gesucht hast, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es bei der Serie so weitergeht, dann guckst du halt morgens als erstes Fernsehen. Ich habe das schon tatsächlich auch mal gemacht und ich finde es immer total lustig. Es fühlt sich immer so an, als ob die Eltern nicht zu Hause
sind.
Ja.
Ich habe es auch früher ganz selten so sonntags oder so dann mal so irgendwie so Bibi und Tina geguckt oder so. Das fanden wir so cool.
Und deswegen, also dann ist das eben halt deine Belohnung, dass du morgens dann aus dem im Bett oder keine Ahnung mit deiner Bettdecke dich aufs Sofa legst und dann nochmal einen Augenblick dann irgendwie Fernsehen guckst. Aber das ist so für mich, also das ist der größte Gamechanger für deine Gesundheit, wenn du wirklich um die gleiche Uhrzeit eben halt immer schlafen gehst und aufstehst. Das ist schon tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr empfehlen kann.
Tipp 2
ist das wirklich Beste, was du machen kannst für dein Stresslevel. Und das war, weil die meisten von uns haben wirklich einen zu hohen Stresslevel, ist das Thema Atmung. Das heißt also, wir glauben immer nur, weil es automatisch geht, können wir es gut. Stimmt aber nicht. So,
und, du musst direkt einmal tiefer einatmen.
Ja, und dann, das ist wirklich eine der Sachen, als ich das erste Mal im Lanzerhof war, habe ich dann gelernt, dass ich eben halt auch falsch atme. Ich atme zu flach. Das machen ganz viele Leute.
Ich habe das auch ganz doll, wenn ich Stress habe und ich merke das gar nicht, weil ich keine Person bin, die auf Stress reagiert mit Panik, sondern ich bin trotzdem ruhig. Aber ich merke das manchmal, dass ich dann vom Kopf her, irgendwann bin ich so, dann gähne ich so oder atme so einmal tief ein, weil man so oft so flach geatmet hat, habe ich manchmal das Bedürfnis, dass ich einmal so tief einatmen muss und dann bin ich so, wow, ich habe den ganzen Tag irgendwie gar nicht tief eingeatmet. Oder wenn man auf einmal dann joggen geht, weil da musst du ja tief atmen, bin ich dann so, oh, ganz, ganz flach geatmet.
Genau. Und das ist wirklich was, also bei mir war es immer so, dass ich sehr viel in Meetings saß. Ich war ganz früher mal in so einem Tourismuskonzern und da war ich eigentlich von morgens bis abends nur in Meetings und da habe ich dann mal gemerkt, dass ich der Erste war, der irgendwie so in so einen Sekundenschlaf fiel, so, weil ich halt so flach atme. So. Und das heißt also, da habe ich dann gelernt, dass wenn ich mich auf meine Ausatmung konzentriere, dass ich dann automatisch dann wieder genügend Sauerstoff bekomme. Weil wenn ich alle ohnmächtig werden, ist ja noch genügend Sauerstoff da.
Mhm.
So, und deswegen, also Atmung ist für mich der größte Gamechanger. Und da ist mein Lieblingshack, den ich jetzt hier vielleicht nochmal kurz teilen kann, die physiologische Seufzeratmung. Kennst du die? Schon mal gehört?
Ist es das, wenn man, ich kenne das nur, wenn man so, wir haben das mal beim Yoga auch gemacht, dass man dann so einatmet und dann beim Ausatmen einmal so halt seufzt, um so einmal so alles rauszulassen.
In dem Fall ja, ähnlich. Mhm. Wenn du mal so siehst, wenn so kleine Kinder sich tierisch aufregen, so, dann heulen die immer auf die gleiche Weise, so, so wirklich Kleinkinder, Vorschulalter. Mhm. So, dann heulen die mal.
Ja.
Schon mal gesehen?
Ja. Ja.
So, und das ist die physiologische Seufzeratmung. Du atmest zweimal ein, also du atmest jetzt ganz normal einen Atemzug, tiefen Atemzug, so mit durch die Nase und dann hinterher nochmal ein.
Aber hast du zwischendurch ausgeatmet?
Nicht ausgeatmet, okay. Ich jetzt, weil ich gesprochen habe, okay, aber okay, normalerweise, okay. Normalerweise deswegen okay. Schaffst du den zweiten eigentlich nicht so tief. So einen kleinen Schnaps hinterher nochmal und dann lange ausatmen. Länger ausatmen, also gerne so, als ob man durch einen Strohhalm die Luft auspustet, so. Und dann, das Wichtige ist immer, dass wenn du dich entspannen willst, dass die Ausatmung immer länger ist als die Einatmung. Aber durch diese doppelte Einatmung öffnen sich eben halt dann noch gewisse Kapillare, die dann eben halt dafür sorgen, dass du noch schneller entspannt wirst. Das heißt, es reichen in der Regel 2 bis 3 von diesen Atemzügen dieser Art. Wie du hörst, kann man es auch ohne Heulen machen. Dann wirst du dann automatisch nach unten reguliert. Und das ist tatsächlich etwas, das mache ich, glaube ich, jeden Tag. Es gibt immer einmal. Situationen, nee, gar nicht so bewusst, dass ich jetzt hier einen Wecker gestellt habe, hallo, jetzt mal wieder physiologische Seufzeratmung, sondern gerade, also mein Lieblingsklassiker ist, und der passiert ja häufiger, dass du dann irgendwie eine E-Mail öffnest und merkst, dass die dich jetzt irgendwie anstrengt.
Oh ja. Mhm.
So. Und am schlimmsten richtig aufregen, du willst direkt zurückfeuern. So. Und dann musst du mal wirklich diese Atemzüge 3-mal machen. Und dann hast du nochmal einen anderen Blick darauf. So, und das ist total toller Hack, einfach wirklich so sich runterzufahren.
Ja, das verstehe ich. Das macht auch einfach viel Sinn.
Ja, und wir haben es als Kind ja scheinbar automatisch gemacht. Ja. Wir haben es nur uns abgewöhnt.
Ja, voll. Voll. Ich liebe auch Breathwork. Ich gehe auch total gerne, immer wenn ich so zum Yoga gehe oder so, dann freue ich mich immer aufs Warm-up und Cooldown, weil da muss man nochmal dann einmal atmen.
Total. Und das Witzige ist, ich habe damals immer gedacht, was soll das bringen, wenn ich jetzt 5 Minuten atme, vernünftig atme, weil ich habe ja 24 Stunden sozusagen, die ich atme. Und das Thema ist auch, dazu gibt es Studien, dass Menschen, die sich eben halt einmal am Tag für 5 Minuten auf ihre Atmung konzentrieren, insgesamt es im Alltag besser machen.
Ja.
So, das heißt,
ist ja genauso dann die gleiche Frage, was bringt mir 20 Minuten Sport, wenn ich 24 Stunden habe, in denen ich so, weißt du, dass es ja auch funktionieren muss. Das
genau,
ist so,
genau, aber 5 Minuten ist tatsächlich 5 Minuten atmen am Tag. Und ich habe zum Beispiel, es gibt eine andere Übung noch, das nennt sich Box Breathing, das ist immer die gleichen Schenkel sozusagen. Du hast 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Luft anhalten, 4 Sekunden einatmen. Das nennt sich Box Breathing. Und das habe ich zum Beispiel, das mache ich immer, wenn wir im Landeanflug sind. Das heißt, also man hat ja immer diesen Moment im Flugzeug, da musst du dann ja deinen Laptop wegpacken und Zeitschriften liest man ja auch nicht mehr und dann sitzt du da und dein Handy funktioniert auch nicht. Also was macht man da? Und da mache ich jetzt immer Box Breathing, also schon seit vielen Jahren jetzt mittlerweile. Und das tut mir so gut, weil du dann irgendwie so richtig gut entspannt aus dem Flieger wieder aussteigst.
Das Dessert. Ein Cheesecake. Hast du ein Lieblingsdessert?
Tiramisu hatte ich schon gesagt.
Ach, stimmt. Oh,
Tiramisu.
Schlecht aufgepasst.
Nein, alles gut. Aber ich habe aufgepasst, du hast einen Kurs gemacht zum Tiramisu machen.
Ja, stimmt.
So. Und hast es seitdem ich schon oft gelebt?
Ich kann das mittlerweile richtig gut.
Ja?
Ich habe es nochmal zu Hause gemacht.
Ich finde tatsächlich, das ist der Grund, warum ich meistens auch kein Tiramisu bestelle, weil ich finde, es gibt wahnsinnig viele nicht gute.
Ja.
So, also entweder das dann irgendwie Sahne oder irgendwas anderes da
drin
ist.
Ja, es wird dann so verfuscht.
Es wird dann verfuscht, dass du zu viel Kaffee drin hast, zu viel Alkohol drin hast, zu viel Kakao drin
oder
hast.
Oder dass das zu wapschig ist.
Dass es zu sapschig ist oder aber auch zu hart. Wenn der Biskuit noch so ganz hart ist, das wollen wir auch nicht.
Spot.
Also es ist tatsächlich, ich finde, es ist schon eine hohe Kunst.
Wenn ich dir ein richtig gutes Tiramisu in Berlin empfehlen darf, weil da war ich am Wochenende und habe das nämlich probiert, ist bei Cocodrillo.
Ah, das, wirklich?
Ja, kennst du die?
Ja.
Ja, da und die haben generell super Nachtisch, Profiterole, auch ganz lecker. Aber probier unbedingt das Tiramisu, ist glaube ich eines der besten in Berlin, ist wirklich sehr gut und ich bin ja mittlerweile Tiramisu-Testerin und Profi, würde ich sagen.
Ja, weil du es auch selber machst.
Ja, genau. Ja, wenn man es einmal rausgefunden hat, klappt es auch ganz gut. Dein dritter Tipp, damit würde ich heute gerne noch durchkommen.
Bevor wir hier zum Ende kommen. Mein dritter Tipp ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir Brian Johnson was sagt.
Ich wollte dich gerade fragen, weil ich hatte mir nämlich eigentlich eine Frage aufgeschrieben, weil ich das so verrückt fand, weil ich vor ein paar Tagen TikTok gesehen hatte, dass Brian Johnson jetzt diese Autoimmunerkrankung, Brian Johnson, für alle, die ihn nicht kennen, ist dieser eine Typ, der pro Jahr zwei Millionen Dollar investiert in seine Gesundheit, um nicht Longevity, ja, so.
Don't die ist ja, eine Philosophie.
Ja, ja, niemals zu sterben. Er lässt sich auch irgendwie das Blut von seinem Sohn spritzen.
Das ist so das Spektakulärste gewesen, ja.
Und auf jeden Fall gibt er alles dafür, gesund zu bleiben, beziehungsweise nicht zu sterben. Und bei ihm wurde jetzt eine Autoimmunerkrankung, die jahrelang unentdeckt geblieben ist, festgestellt. Weil das war für mich nämlich so verrückt, weil gerade bei der Person, die so viel Geld und also so alles dafür geben kann, gesund zu bleiben, bei der scheitert es an einer Autoimmunerkrankung.
Wenn du dich erinnerst, ich hatte dir eben das Beispiel mit den New Yorker Frauen erzählt. So. Mhm. Und dass die Angst vorm Altern dann teilweise eben halt auch dazu führt, dass es schnell altert. Und ich, das wäre völlig vermessen, da jetzt irgendeine Aussage zuzutreffen. Aber ich glaube, wir haben immer noch nicht ganz verstanden, was der Körper, es nennt sich ja immer so Embodiment, dass der Geist den Körper oder der Körper den Geist beeinflusst. So. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da noch einige Sachen unerforscht sind. Und ich glaube einfach, wenn du dich von morgens bis abends nur damit beschäftigst, nicht zu sterben, dass das auch nicht gesund ist.
Nee. Ist ja auch ein viel höherer Stressfaktor. Und Stress ist ja auch einer der Faktoren, so darüber rede ich mit meiner Schwester häufig, weil sie sich auch sehr viel so auch mit Gesundheit beschäftigt, was du sehr gut regulieren kannst, aber was auch mit am meisten ausmacht bei deinen restlichen Gesundheitsbereichen für deinen Körper.
Ja, total. Hauptgrund, warum wir altern, sind Entzündungen. Mhm. Das ist eine der absoluten Nummer 1 Gründe. Und die Entzündungen werden durch zwei Sachen getriggert. Das eine ist Ernährung und das andere ist Stress. Mhm. So, und manche machen sich auch Stress durch Ernährung, wie ich schon gesagt hatte. Aber grundsätzlich ist das eben halt wirklich so. Stress ist der Killer Nummer 1. Und deswegen ist eben halt das Atmungsthema wiederum so toll, weil es die beste Möglichkeit ist, Stress auch wieder loszuwerden. So. Mhm. Und ich will nur einfach sagen, deswegen, ich glaube, dass so Menschen, die sich von morgens bis abends nur damit beschäftigen, wirklich etwas nicht eintritt. Das ist so wirklich dieser rosa Elefant im Raum. Wenn du die ganze Zeit dann mit immer nur sagst, ich darf jetzt nicht an den rosa Elefant denken, dann ist der halt irgendwann da. Mhm. So, nochmal, also es wäre völlig vermessen zu sagen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, sage ich mal so. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich so eine Sache, die ich glaube, alles, was du zu verbissen machst, einfach nicht gut ist. Mhm. Ja. Aber ja, Brian Johnson habe ich getroffen in Stockholm.
Ah, du hast ihn getroffen?
Ich habe ihn letztes Jahr in Stockholm kennengelernt, also wirklich auch mit ihm auch ein bisschen länger gesprochen. Er hat mich dann auch gefragt, was wäre mein Nummer 1 Longevity-Tipp? Und das, was ich sofort als erstes gesagt habe, ist Message a Friend Every Day. Und weil, das ist so das Spannende, wir sehen mittlerweile in allen Forschungen, es gibt eben halt diese Harvard Grand Study, das ist die längste Longevity-Studie der Welt, die läuft seit über 80 Jahren, dass gute soziale Kontakte der entscheidendste Faktor ist für ein langes, gesundes Leben. So, und das sehen wir in den Blue Zones, in diesen Regionen, diese 5 Regionen in der Welt, wo die Leute über 100 werden. Überall zeigt sich, dass ein gutes soziales Netzwerk mit einer der entscheidenden Faktoren ist. Und deswegen finde ich diesen Tipp, weil du musst ja immer so, wenn ich dir sage, so ja, du brauchst gute Freunde oder ein gutes Netzwerk, dann sagst du, ja, aber ich bin so viel im Reisen und keine Ahnung was so. Und ich finde ich habe tatsächlich hier eine gute Freundin in Berlin. Wir schicken uns jeden Morgen so kleine Videonotizen, weißt du, so hier bei WhatsApp, da diese runden Videos so. Mhm. Und ich mache das meistens immer bei mir aus dem Treppenhaus, wenn ich hier in Berlin das Haus verlasse, dann erzähle ich ihr, was bei mir im Tag so anliegt. Und sie macht das dann, wenn sie auf dem Weg irgendwo hin ist. So. Und wir machen das nicht jeden Tag, aber so 4 bis 5 Mal die Woche. Mhm. So. Und das Spannende ist, dass selbst der Andy Huberman ist so einer der bekanntesten Gesundheitspodcaster der Welt. Auch der hat das mal in einer Show gesagt, dass er sagt, er glaubt einfach dieses, jeden Morgen jemanden guten Morgen zu wünschen und einen guten Morgen zurückzubekommen, einfach dieses Gefühl der Zugehörigkeit dann eben halt wirklich unterstützt. Und das ist eben halt genau das, worum es geht, dass du einfach, weil Einsamkeit ist tatsächlich ja so ungesund wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Das heißt also, dieses Nicht-Gefühl der Einsamkeit zu haben, das zu bekämpfen und regelmäßig Freundschaft zu pflegen, glaube ich, ist der beste Longevity-Tipp, den man geben kann.
Und das sind die allerbesten Abschlussworte, glaube ich, die wir hätten finden können für den Podcast. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Tipps mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dir hat es geschmeckt und du hattest eine gute Zeit.
Ich hatte eine sehr gute Zeit. Vielen Dank für die Einladung.
Danke und vielen Dank für den Wein.